So, guten Tag zu einer neuen Folge des Open Science Radios heißen wir. Open Science Radio Nummer 60 mit dem wunderbaren, tausendtollen Matthias.
Hallo, 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 hallo.
Und hier, mir. Konrad. Ja, genau, der Konrad ist auch da. So, hallo zusammen. Wir machen heute mal wieder eine klassische Folge, das heißt Matthias und ich im Dialog, keine interessanten oder spannenden Gäste. Wir hatten in letzter Zeit ja einiges dieser Sachen am Start, da können wir auch wärmstens noch empfehlen, reinzuhören, das Archiv aufzumachen und nochmal aufzuholen, wer das noch nicht getan hat. Aber heute machen wir einen Klassiker und fangen ganz klassisch mit den Hausmeisterthemen an, Matthias. Was gibt es da zu berichten?
Also erstmal 60. Folge.
Ne? Ah, runde Sache, ja.
Ist ja immer doch so ein bisschen der Moment, wo man sich auf die Schultern klopft und sagt so, wieder eine runde Zahl voll. Fühlt sich einfach immer gut an.
Ja,
genau. So ein bisschen Motivation, das ist irgendwie ganz, ganz spaßig. Genau, ich meine, uns gibt es jetzt so ein bisschen über 3 Jahre, glaube ich, fast 4. Mhm. Wir haben ja angefangen mit unter der DE-Domain mit ausschließlich deutschen Folgen, wir beide. Und dann kamen ja so ein paar Gäste dazu und zusehends ja auch tatsächlich internationale Gäste. Und das ist ja auch einfach eine begrüßenswerte Sache, weil das Thema, was wir beackern, ist ja einfach weder ein rein deutsches noch ein rein europäisches. Ganz im Gegenteil, es ist einfach ein globales.
Genau.
Und zusehends tatsächlich auch global, weil man hört immer wieder jetzt auch aus dem asiatischen Raum News dazu. Insofern wird es tatsächlich ein globales. Und wir haben uns jetzt einfach überlegt, vielleicht ist es tatsächlich sinnvoll, nicht nur auch ein Feed für die englischen Episoden anzubieten und die kenntlich zu machen. Und wahrscheinlich ist es mit wachsenden internationalen Gästen wäre es wahrscheinlich auch eine Überlegung, tatsächlich auch die deutschen Episoden als deutsche Episoden kenntlich zu machen. Mhm. Vor allen Dingen ist es aber vielleicht auch eine Überlegung wert, sich mal die Domain auf eine eher internationalere, vom Look and Feel umzustellen. Deswegen haben wir uns die openscienceradio.org Domain mal unter die Nagel gerissen. Werden in den nächsten paar Wochen mal auf diese Domain umziehen. Das werden wir relativ automatisch machen, sodass bei den Hörern nicht viel Arbeit ankommt. Ich denke, das wird mit Weiterleitung auf die neuen Feeds und sowas ganz gut funktionieren. Und wir werden auch Weiterleitungen von allen DE-Links und URLs auf die .org-URLs dann machen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wann wir dazu kommen. Ich habe jetzt die Vorbereitungen soweit durch. Server Space ist da und ich weiß, wie ich es mache. Und jetzt brauche ich bloß mal ein paar Stunden, wo ich es denn auch mal mache, ganz in Ruhe. Und dann kommt vielleicht noch ein bisschen Schluckauf dazu und hier und da noch so das eine oder andere kleine Eckchen, an dem man sich stößt. Aber ich denke, das sollte eigentlich dann durchgehen. Und dann wird es demnächst das Open Science Radio unter der .org-Domain zu besuchen geben. Und vielleicht ist das einfach auch so ein bisschen der erleichternde Schritt für internationales Publikum, denn DE-Domains, da erwartet man halt auch DE-Content drunter und vielleicht ist das einfach so ein bisschen inkludierender.
Genau. Einfach ein bisschen breiter aufstellend und ich denke auch, also ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, wenn man jetzt einfach mal vergleicht, so selber wenn man, sagen wir mal, eine schwedische SE oder sowas klickt oder sowas, das fühlt sich immer seltsam an, wenn man das nicht gewohnt ist. So eine .org ist dann halt für den englischsprachigen Menschen dann vielleicht auch einfach umgänglicher und ist auch gleich die offene Tür sozusagen hier, hier dürfen alle rein. Ne? Das
genau.
Das ist, denke ich, ganz nett. Und wie du selber sagst, offene Science, offene Wissenschaft, aber auch Wissenschaft allgemein ist einfach ein internationales Unterfangen. Und da gab es jetzt auch kürzlich schön vom Forschergeist, gab es ja auch kürzlich eine Episode genau zu dieser Internationalisierung von Wissenschaft, die ja auch, ja, war schon immer international, aber jetzt eigentlich doch in den letzten Jahren ist das, glaube ich, noch viel stärker geworden, können wir auch verlinken. Also das ist nicht nur die offene Wissenschaft, sondern Wissenschaft allgemein. Und das kann man hiermit auch sozusagen gleich unterstreichen mit dieser Org-Domäne, dass wir eigentlich da weltoffen sind und das auch gerne in die Welt hinaustragen. Und auch wenn unsere, sagen wir, unsere Gespräche zu zweit jetzt weiterhin erstmal in Deutsch bestehen bleiben, haben wir sehr, sehr viele Interviewpartner auch schon auf dem Schirm, die dann auch weiterhin in Englisch sozusagen dann wieder angegangen werden.
Genau, also, genau. Wo du gerade beim Forschergeist war, aktuelle Folge ist auch sehr, sehr nah an uns dran, mit Pavel Richter als Gast, also dem derzeitigen, was ist es, Geschäftsführer, glaube ich, von Wikimedia Deutschland. Mhm. Ich glaube, in Personalunion mit Open Knowledge International, da bekleidet er oder bekleidete er zumindest auch mal einen Rang, rund um das Thema freies Wissen und Open Data.
Sehr schön. Es gab, glaube ich, auch mal einen zu Open Science, wobei der, glaube ich, mehr, fast mehr Open Access war, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, genau.
Ich schaue gerade mal, das war die Folge Nummer 16 da, genau, mit dem Nikolaus Kriegskorte. Hm. Mhm. Ja. Gut, das ist, denke ich, zu den Hausmeisterthemen erstmal alles. Das ist ja auch schon genug erstmal. Das heißt, da nicht wundern, wenn da plötzlich irgendwann die Org-Adresse in der URL-Bar auftaucht und dann alles bleibt sonst beim Alten. Jo. Oder beim Neuen. Gut, dann können wir eigentlich gleich in unsere Themen einsteigen. Und das erste Thema ist Aktivismus oder Aktivitäten, derartige Sachen. Und da kann man schon mal vielleicht die kleine Ankündigung fahren, wie auch die letzten Jahre. Jetzt werden wir wieder auf dem 33C3, also auf dem diesjährigen Chaos Communication Congress vom Chaos Computer Club, auch wieder einen Workshop fahren zum Thema Open Science. Haben sich schon ein paar, ja, sagen wir mal, üblichen Verdächtige gemeldet, die auch wieder mitmachen werden. Und das wird wie immer ein nettes Zusammenkommen. Also beim letzten Mal, ich habe die Zahlen gar nicht mehr so im Kopf, aber so gefühlt 30, 40 Leute waren das. Das war schon erstaunlich, wie viel man dann doch auf so einem doch relativ kleinen, speziellen Thema schon zusammenbringen kann. Und wir werden sehen, was wir da genau fahren, ob wir wieder so erstmal so die Facetten von Open Science mal durchgehen oder ob wir da auch schon noch spezifischere Themen angehen werden. Das werden wir aber demnächst dann angehen. Das Jahr neigt sich jetzt auch schon langsam dem Ende zu. Und genau, der Kongress ist immer sozusagen zwischen den Jahren, ist vom, ich glaube, 27. bis 30. Und wahrscheinlich am zweiten Tag werden wir das veranstalten. Also wer da noch irgendwie sich einklinken möchte und ja, vor allem wer eine Karte hat, denn das ist, wie jedes Jahr wird es immer schwieriger, an Karten ranzukommen. Jetzt haben sie noch so ein kleines Voucher-System da eingebaut. Also ich habe es relativ früh bekommen, aber das wird jetzt in Chargen, werden da die Tickets verkauft. Also wer das noch nicht hat, das sieht nicht so einfach aus. Aber wer schon eine Karte hat und Interesse an Open Science hat und sich gerne mal mit anderen Leuten vernetzen möchte, der ist dann auf dem Workshop sicher sehr gut aufgehoben. Und da freuen wir uns dann schon, euch mal persönlich zu treffen.
Hm. Gibt es eigentlich schon eine Seite für den Workshop? Wahrscheinlich ein Programm, oder?
Nee, noch nicht ganz einfach, weil das Wiki von dem Kongress ja noch nicht da ist. Ich habe ein Pad aufgesetzt, das kann ich reinschmeißen. Da kann man sich schon mal eintragen, wenn man möchte. Das können wir hier verlinken. Aber ansonsten ist das noch nicht da. Und das ist meistens erst, wird das Wiki doch relativ kurzfristig davor hochgezogen. Und sobald das steht, kann man dann auch die Raumbuchung im Allgemeinen machen. Das ist vielleicht für Leute, die das nicht so kennen, dieser Kongress ist weitestgehend auf diesem Wiki laufen, was teilweise ein bisschen schlecht ist, weil das dann schon um die Ohren geflogen ist und dann Sachen nicht verfügbar waren. Aber letztendlich ist das eine sehr selbstorganisierte Sache. Das heißt, man kann sich innerhalb des gegebenen Zeitraums halt Räume buchen und sagen, jetzt mache ich hier einen Workshop über zum Beispiel Open Science. Und das ist dann sozusagen das Buchungssystem und dient dazu, die ganze Sache zu koordinieren. Also sehr, sehr organisch und selbstorganisierend. Mhm. Aber momentan ist die Seite noch nicht da. Sage ich jetzt mal so. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob das sich in letzter Zeit aufgetan hat, aber im Allgemeinen kriegt man das über die normalen Kanäle mit. Ich schaue jetzt mal kurz nach, aber dem ist, glaube ich, noch nicht so. Nein. Sehe ich nicht.
Okay, dann verlinken wir erstmal auf die 33C3-Seite und dann von da aus kann man sich dann im Zweifel weiterhangeln. Ansonsten einfach dem Twitter-Account folgen oder dir folgen. Da kriegt man dann schon die entsprechenden Infos.
Genau, und wer vielleicht so bei der Vorbereitung mitmachen möchte, kann mich auch kontaktieren. Ansonsten machen wir das auch in unserem Open Science Call von der Open Knowledge Foundation. Können wir das sicher auch nochmal angehen. Also da einfach sich einklinken. Gut, dann können wir eigentlich gleich weitermachen. Mhm. Und wir sind mal wieder bei dem Status, dass wir so lange News gesammelt haben, dass sie gar nicht mehr so new sind. Denn das ist jetzt schon eine Weile her und ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht mehr die ganzen Details im Hinterkopf, aber es geht letztendlich darum, dass Frankreich ein Open Access Gesetz verabschiedet hat. Und ich bin mir gar nicht mehr ganz hundertprozentig sicher über die exakten Details, aber es wird letztendlich hier, glaube ich, gefordert, was sagen die? Sagen die auch wieder 12 Monate? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ab wann das reingehen muss. Matthias, hast du da mehr zugegen? Ich habe es jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm genau.
Nee, habe ich mir auch nicht so richtig angeguckt. Ich glaube. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe gerade überlegt, ob es jetzt wirklich schon verabschiedet ist. Ich glaube, es war 6 Monate in den eher technischen Wissenschaften, also so den klassischen MINT-Fächern und der Medizin und 12 Monate in den Humanities, in den Geisteswissenschaften und den Sozialwissenschaften. Was auch wiederum eine merkwürdige Unterscheidung ist. Also so ganz verstehe ich das immer alles noch nicht. Die Argumentation dahinter erschließt sich mir auch nicht so richtig.
Es sind wahrscheinlich die verschiedenen Research-Communities, die da einfach ein bisschen langsamer oder schneller sind, aber ist eigentlich auch nicht gut. Ich glaube, wir hatten ja auch diese ganze Thematik zu diesen, sagen wir mal, Embargo-Zeiten oder solche Sachen schon häufiger diskutiert und man sollte diese Zeiten eh mehr als, sagen wir mal so, als ersten Schritt sehen. Langfristig muss das natürlich daran münden, dass eigentlich alles sofort verfügbar ist. Ja. Das ist natürlich das langfristige Ziel. Von daher kann man sagen, okay, das ist jetzt mal eine Stufe genommen, so wie das auch in anderen Ländern mittlerweile der Fall ist. Aber das darf jetzt nicht irgendwie gesagt werden, so toll gemacht, das war es jetzt für immer und nächstes Thema, sondern da muss jetzt weitergearbeitet werden, um diese Zeiten auch zu drücken. Und das ist natürlich immer ein Abwägen, da waren sicher auch Leute aus der Publishing-Industrie dabei, die natürlich dann ihre Interessen mit vertreten haben und das ist, sagen wir mal, jetzt ein Konsens, der da gefunden wurde oder man trifft sich irgendwo in der Mitte, aber man darf dann jetzt nicht aufhören, da weiter entsprechend auch zu ziehen und zu fordern und zu sagen, das muss jetzt allerdings auch noch irgendwie kürzer werden und wie schon gesagt, langfristig eigentlich alles Open Access.
Ist auf der Ebene natürlich deutlich schwieriger, so auf dieser überbordenden nationalen Ebene deutlich schwieriger zu implementieren und dazu da radikale Wege zu beschreiten im Sinne von, wir reden hier halt gar nicht mehr über Embargo-Fristen. Ich kann das schon auf der politischen, diplomatischen Ebene kann ich das schon verstehen, aber die Argumentation finde ich an der Stelle einfach nicht überzeugend. Aber sei es drum, wieder ein Beispiel, das man willkommen heißen kann, als da geht eindeutig ein Signal schon mal von aus. Aber den wirklichen Fortschritt, den werden wir auf der Ebene wahrscheinlich nicht sehen. Den werden wir wahrscheinlich eher auf der darunter liegenden institutionellen und persönlichen oder individuellen Ebene sehen.
Und technischer Natur, ne?
Auch
das,
genau.
Das genau. Da, ne, also wir, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Konsens oder die Erfahrung so der letzten Zeit zeigt oder die Idee der letzten Zeit ist so, okay, die Open Access Publishers oder das Open Access Publishing ist gut, es ist ein netter Anfang, aber Frage ist, brauchen wir diese Publisher in der Form überhaupt und wie wir sehen, die haben halt auch eine gewisse Eigendynamik und Eigeninteressen und diese Interessen decken sich nicht unbedingt immer mit schneller und solider Wissenschaft, sondern das kann auch eben, wie auch in diesem Fall, ne, das war ein Kompromiss zwischen Leuten, die damit Geld verdienen und deshalb sagen, wir brauchen es mindestens 6 Monate und dem Interesse der Wissenschaft, dass man möglichst schnell drankommt.
Ja.
Und jetzt die Frage, wenn man jetzt diesen Player aus der ganzen Rechnung rausnimmt, indem man einfach technische Infrastruktur bereitstellt, soll heißen, Möglichkeiten, Publikationen online zu stellen und auch online zu reviewen und derartige Sachen, dann ist diese eine Interessensgruppe weg und man kann diese, sagen wir mal so, extremen Forderungen des sofort Open Access auch viel leichter implementieren. Aber gut, das ist vielleicht noch ein paar Jahre hin. Ich denke, wenn man überlegt, vor vielen Jahren angefangen wurde, mit Open Access anzufangen, wurde das auch nur belächelt und wurde vielleicht als radikal gesehen und das ist steter Tropfen füllt den Stein sozusagen, ist die Entwicklung dahin gekommen.
Und wenn das darunterliegende Bett an institutionellen Einrichtungen und Akteuren auch auf der politischen Ebene wahrgenommen wird, dann werden wir da sicherlich auch weiteren Fortschritt sehen. Genau. Ja. Was uns sozusagen gleich überleitet zu einer Nachricht, die ein bisschen aktueller ist, aber auch ein bisschen unter dem Level liegt, nämlich genau auf der institutionellen Ebene. Was ich immer ganz schön finde, ist, wenn du genau auf der Ebene sozusagen deutliche politische Signale und Bekenntnisse zur Offenheit siehst. Und das hat in der zurückliegenden Open Access Week unter anderem die TU Berlin getan. Die haben nämlich oder sind ja schon seit langem dabei, Open Access nicht nur als Schild vor sich herzutragen, sondern es tatsächlich auch in die Umsetzung zu bringen. Und sie waren relativ früh mit dediziertem Aufwand dabei, eine Möglichkeit zur Unterstützung einzurichten. Und zwar haben sie, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, schon seit einiger Zeit jetzt eine Open Access Beauftragte und sozusagen damit eine Stelle innerhalb der Universitätsbibliothek, die das Thema betreut, die das Thema innerhalb der Universität verankert, aber auch nach außen trägt. Und das Blog der TU Berlin ist so eins derjenigen, die ich schon relativ lange bei mir auch im Feedreader habe, die sich seit längerer Zeit auch mit dem Thema beschäftigen. Und die Universitätsbibliothek hat in ihrem eigenen Selbstverständnis sozusagen in ihrer Mission, oder in ihrem Leitbild Open Access ja schon länger verankert und haben jetzt im Rahmen der Open Access Week tatsächlich den nächsten Schritt gemacht und eine Open Access Policy verabschiedet. Und klingt jetzt wieder so ein bisschen, ne, mehr Rahmen als tatsächlich Füllen mit Aktionen. Aber was ich an dieser Open Access Policy ganz gut finde, ist, dass sie tatsächlich relativ ausführlich ist und mit 23 Selbstverpflichtungen daherkommt. Also das ist nicht nur ein Katalog von irgendwie 6 Punkten, die gewahrt werden sollen, sondern das ist relativ ausführlich auf der Ebene der individuellen Wissenschaftler gestaltet, die sich hier an diesen Punkten selbst zu Open Access verpflichten oder bekennen können. Und das finde ich schon ganz gut gemacht, weil das nämlich genau auch widerspiegelt, wo eigentlich der Motor dieser Open Access Bewegung ist, nämlich in den Wissenschaftlern selbst. Die müssen das Bekenntnis kennen oder abgeben und sich selbst sozusagen den Weg bahnen in die Offenheit. Und dann kann die Institution dahinter natürlich den entsprechenden Support bieten. Und deswegen wollte ich in dem Rahmen hier darauf hinweisen.
Konsequenterweise ist das Dokument selber auch unter einer freien Lizenz sozusagen unter der sozusagen Public Domain CC0, was die Sache noch, also was klar zeigt, die Leute, die sich das ausgedacht haben, haben auch wirklich das alles grundsätzlich verstanden und wenden das auch hier sehr konsequent an.
Genau. Nicht was zuletzt, ich vermute, nicht zuletzt unter dem Aspekt, oder ich hatte nämlich überlegt, warum CC0? Und weil das Blog ist nämlich CC BY. Und warum jetzt CC0? Und klar, das ist ein Förmchen in der Hoffnung, dass andere genau dieses Förmchen nehmen und es ebenfalls selber ausfüllen. Ja, und dann ist CC0 natürlich der goldene Weg, weil du im Prinzip allen überlässt, das entweder zu übernehmen und zu sagen, woher sie es haben, oder auch das genau nicht zu tun, sondern das zu übernehmen und gänzlich zu ihrem zu machen. Und das ist schon ein cleverer Schritt, finde ich.
Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Hast du das hier rechts unten gesehen? Open Library Badge 2016, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Kennst du das? Hatten wir das schon mal besprochen? Ich glaube nicht. Sehr interessant. Also wenn man hier auf diese Seite klickt, ist unten so ein rotes Icon. Ja. Das heißt Open Library Badge. Und das scheint zu einer Seite zu führen, Open Library Badge 2016, ein Anreizsystem für mehr Offenheit in Bibliotheken. Das klingt doch auch sehr spannend. Das hatte ich jetzt vorher noch nicht gesehen. Und das ist, denke ich, die haben eine Open Access Checkliste, eine Openness Checkliste. Das ist, da können wir vielleicht nochmal näher drauf schauen, aber auch hier vielleicht der Hinweis auf das Ganze. Das ist badge.openbiblio.eu. Jetzt können wir mal gucken, was hinter der Hauptdomäne steht. Okay, das sieht interessant aus. Wahrscheinlich haben sich da Leute, hier steht leider nichts jetzt über diese ganze Sache hier, wer dahinter steckt, aber Das kann mir mal nochmal reintauchen.
Ja, das scheint mir maßgeblich tatsächlich von Felix Lohmeier betrieben worden zu sein. Auch ein Name, über den man schon des Öfteren mal gestolpert ist.
Genau.
Naja.
Ja. Okay, gut. Ja, gucken wir nochmal an. Aber wir verlinken einfach mal und der interessierte Hörer kann sich da dann nochmal einfinden.
Derzeit gibt es zwei Träger des Open Library Badges, nämlich die Sächsische Landesbibliothek, die SLUB Dresden und die TU Berlin. Hm. Ah ja. Ja, das gucken wir uns nochmal genauer an.
Wieder was gelernt.
Und verweisen hier mal darauf.
Gut, damit gehen wir gleich weiter in unsere Sektion Tools, also Werkzeuge. Und da ist ja in letzter Zeit einiges an Land gespült worden. Willst du das übernehmen, Matthias? Du hast da, glaube ich, den besseren Überblick.
Ja, also Überblick ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Aber tatsächlich war in dem Bereich die Open Access Week wieder ganz sinnvoll. Ne? Also im Rahmen dieser Woche, dieser Open Access Week, die jetzt als Institution schon länger existiert und dementsprechend auch schon ein bisschen eine Wahrnehmung, eine öffentliche Wahrnehmung hat und auch eine öffentliche Wahrnehmung generiert für die Themen, die in ihr platziert sind. Da kriegt man ja immer eine ganze Menge mit, ne? Also das ist sozusagen das ist eine der Wochen im Jahr, wo es sich einfach lohnt, entweder auf die eigenen Projekte hinzuweisen oder neue Projekte zu lancieren oder Projekte zum Abschluss zu bringen. Und im Rahmen dieser Woche gab es halt so diverse Blogposts, Beiträge, Diskussionen, Events mit Keynotes. Es gab ein Interview mit Peter Suber zum Beispiel bei Spark, so ein Hangout, wo du auch Fragen stellen konntest und sowas. Da war eine ganze Menge los, aber es gab auch eine ganze Reihe von Projekten, die ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und ich dachte, es wäre mal der optimale Rahmen, da mal drauf hinzuweisen. Und tatsächlich habe ich zwei Projekte gefunden, die in dieselbe Richtung gehen. Da geht es einfach um Digital Open Access Identifiers, ne? Also sozusagen das DOI-Thema. Allerdings in die Richtung offene Dokumente, also frei verfügbare Dokumente. Und das Problem ist ja immer, dass du einem DOI nicht ansehen kannst, ob er jetzt frei verfügbar ist oder nicht. Und im Zweifel läufst du dann halt trotzdem in die Paywall. Und da gibt es zwei Projekte, die meines Verständnisses nach einen ähnlichen Ansatz verfolgen, aber tatsächlich von zwei Seiten betrieben werden. Das eine ist ein Projekt an der rund um das Team von Dissemin. Das hatten wir mal besprochen im Nachgang zum
Science 2.0-Konferenz, genau, wo es mich vorgestellt wurde von der Marie Farge, weiß gar nicht genau. Super Ding, muss man echt sagen. Vielleicht sollten wir das auch noch mal ganz kurz erklären. Mhm. Also dieses Dissemin ist letztendlich ein Tool, mit dem man selber schauen kann, wie verfügbar die eigenen Artikel sind. Klar, wenn man Open Access publiziert, ist das weniger das Problem oder beziehungsweise das wird auch angezeigt, also ob man nun sozusagen den goldenen Weg gegangen ist, aber auch der grüne wird abgeklopft. Das heißt, habe ich meine Publikation irgendwo in irgendwelchen Repositorien abgelegt, also mein Postprint sozusagen oder mein Preprint, wie auch immer. Und das ist natürlich super, wenn man einfach sagen will, okay, ich will hier auch alle meine Sachen, die halt irgendwie mal publiziert sind und jetzt auch nicht unter einen golden Open Access geschafft haben, will ich irgendwie an den Mann bringen und leicht zugänglich machen, dann kann man das sozusagen als Checkliste nehmen und sehen, okay, wo habe ich denn noch Lücken, wo kann ich denn noch nachhaken und das irgendwie unterbringen. Und da kann ich auch allgemein darauf verweisen, also ich kenne es hier zumindest von der Uni Würzburg, wir haben Leute, die einem dann auch helfen bei der Bibliothek. Kann ich sagen, hier der und der Artikel, der ist leider nicht im Golden Open Access publiziert worden. Bitte könnt ihr das nochmal übernehmen und gucken, was da noch oder ob das machbar ist, dass man den hier ins Repositorium reinschmeißt und dann helfen die einem und machen das. Also das ist, denke ich, eine schöne Sache und kann halt helfen, diese Paywalls dann auch zu umgehen, und mit diesen Tools kommt man dann genau an diese Sachen auch mitunter heran.
Genau. Und das Team hat sich jetzt mal hingesetzt und hat eine Anwendung geschrieben, die eigentlich nur zwei Dinge tut. Sie guckt nach, ob es das Dokument, was du über die DOI versuchst zu erreichen, irgendwo als frei verfügbares Dokument gibt. Und das tut sie, indem sie diese Base-Datenbank anzapft. Das ist, glaube ich, ein Projekt aus Bielefeld gewesen. Das ist die Bielefeld Academic Search Engine.
Genau.
Und guckt, ob darüber das Dokument irgendwo in einer freien Version zu finden ist. Und wenn ja, dann ersetzt es den DOI-Identifier, nicht den Identifier, sondern dann ersetzt es den Bestandteil der DOI-Domain-Angabe oder URL-Angabe durch eine DOAI, also den Digital Open Access Identifier. Und dann hat man den Effekt, dass dann halt anstelle von http://dx.doi.org/ und dann der Identifier halt, also meistens ja so 10 Punkt irgendwas, sich auf einmal umgeneriert zu http://doai.io und dann / der Identifier. Und dass man sozusagen dann über die DOI trotzdem auf das Dokument kommt, aber halt auf das frei verfügbare. Was ich ganz einfach ganz, ganz sinnvoll finde, ne?
Elegant.
Und einen ähnlichen Ansatz hat das Team von Impact Story versucht, die im Prinzip genau das machen. Also auch die über diese Digital Object Identifier zu versuchen, nachzugucken, ob es das angeforderte Dokument irgendwo als frei verfügbares Dokument gibt. Und falls ja, die URL doi.org umzutauschen in eine oa.doi.org Domain und dann sofort halt auf die freie verfügbare Version zu verlinken, anstelle auf das eventuell hinter Paywalls befindliche Dokument.
Also es ist sozusagen ein legales Sci-Hub in einer gewissen Weise, so ganz, vielleicht so ganz vom Look and Feel, wenn man so möchte. Ne? Einfach reinpasten, dann kommt man hoffentlich irgendwo an, wo das Ganze liegt.
Ja. Genau. Und das
ist wirklich schön.
Fand ich einfach sinnvoll, weil natürlich, ich meine, die Diskussion rund um Sci-Hub ist in den letzten Monaten ist ja genau diese, ne? Politisch fragwürdig, legal, fragwürdig, aber trotzdem nutzen es unglaublich viele. Und zwar, weil es ihnen einfach das vereinfacht. Und hier haben wir jetzt zwei Projekte, die im Prinzip nichts anderes machen, als zu gucken, gibt es das irgendwo, und dann verlinke ich darauf, anstelle es halt direkt zur Verfügung zu stellen. Und das hat A natürlich den Effekt, dass es das aus dieser grauen Zwischenwelt und die Nutzer damit aus der Unsicherheit rausholt und auf der anderen Seite fast an die Usability, an die Einfachheit von Sci-Hub rankommt. Ich habe es mal ausprobiert. Ich habe jetzt nicht auf so mit ein paar Papers, ich habe jetzt nicht für alle was gefunden, aber es gibt tatsächlich einfach welche, bei denen das klappt, und dann kriegst du halt diesen Digital Open Access Identifier, und das ist einfach super.
Ich hoffe ja, dass das auch ein bisschen weitere Kreise zieht, nämlich dann kann es nämlich auch dafür sozusagen selbst verstärkenden Effekt erzeugen. Wenn nämlich mehr Leute sehen, ach, man kann auch irgendwie jetzt über so ein DOI auf eine, sagen wir mal, eine offene Kopie meiner eigentlich geblockten oder meiner hinter einer Paywall versteckten Publikation kommen. Ich muss nur meine entsprechenden Postprints oder Preprints entsprechend irgendwo ablegen, hey, dann kann ich das ja vielleicht einfach mal machen.
Ja.
Dann hilft man vielleicht anderen Leuten damit.
Oder, und das wäre natürlich der Königsweg, hinter der DOI steckt ja eine Organisation, eine Foundation, wenn mich das nicht täuscht.
Ja, bin ich ganz sicher. Aber doch, ist ein Non-Profit, ja.
Genau. Aber natürlich wäre das jetzt der Moment, dass man einfach sagt, okay, let's face it, wir werden eine Bewegung dahin haben. Wir haben schon eine sehr, sehr starke Bewegung hin zu Objekten, Dokumenten, die frei verfügbar sind, anstelle hinter Paywalls. Lass uns doch versuchen, das in die Standard-DOI mit zu integrieren. Ja? Und sozusagen diesen Weg, dass du trotzdem erstmal die Suche nach Alternativen selber anstoßen musst, zum Beispiel über diese beiden neuen Tools, einfach genau wieder wegzunehmen und damit noch einfacher das handeln zu können, das Problem.
Mhm. Ja.
Weiß nicht, ob es so einfach wäre. Ja. Vielleicht hätte man es sonst schon gemacht, aber ich es, naja.
Naja, man könnte auch einfach noch irgendwie das zusätzliche Häkchen setzen und dann sagen auch, zeig mir alternative Sachen an oder sowas. Keine Ahnung. Also irgendwie sowas in der Suche unterbringen. Aber ich denke, das sind jetzt schon mal erstmal erste schöne Schritte und die Leute, die sich damit auskennen, werden das vielleicht auch erstmal so als erste Anlaufstelle jetzt vielleicht sogar angehen und das hoffentlich ein bisschen breiter treten. Und wie schon gesagt, immer noch die Hoffnung, dass das auch Leute motiviert, dann mehr Sachen, die halt bisher noch nicht Open Access sind, dann irgendwo auch abzulegen und damit auch diesen riesen Wust an alten Sachen, die eigentlich da sind, aber halt nie, sagen wir mal so, goldenes Open Access sein können, weil zu spät, dass die dann auch untergebracht werden. Also ich habe ja auch das Problem, ich habe mit sehr vielen Kooperationspartnern zusammen, die halt nicht so hinter Open Access stehen wie ich und dann das halt nicht angehen.
Ja.
Bei meinen Sachen kann ich das selber entscheiden, bei den anderen halt nicht, aber dann bemühe ich mich zumindest darum, die Sachen auf anderen Wege zugänglich zu machen, eben in Repositorien abzulegen. Und das ist nicht viel Aufwand.
Ja. Und nur so als Disclaimer, klar, die Projekte gibt es natürlich schon ein bisschen länger. Zumindest das von Dissemin gibt es, glaube ich, seit Januar oder Februar diesen Jahres. Aber ich bin tatsächlich erst im Rahmen der Open Access Week drüber gestolpert.
Hm. Ne?
Ja. Aber schön.
Auch wieder guter Punkt. Ja. Ne? Wird auch wieder ein guter Punkt, dass die Open Access Week da auch so Kristallisationskeim ist für solche Sachen wieder, um sowas zu finden.
Hm. Ja, auf jeden Fall. Wo du gerade sagtest, du kannst selber entscheiden. Da gibt es Support aus der Ecke von Creative Commons. Fun Fact am Rande, Creative Commons hat ja gerade einen Antrag eingereicht, dass ihre Symbole, also das CC und das C0 und diese ganzen Geschichten in Unicode aufgenommen werden. Finde ich super.
Das ist super cool, das wusste ich noch gar nicht. Das hatte ich. Ja. Das ist aber super nützlich. Das ist ja, einfach mitgedacht, ja, klasse.
Auf jeden Fall. Ist auch frei verfügbar, der Antrag, kann man sich mal durchlesen. Das kann ich nur unterstützen.
Also nur, dass das jedem klar ist, was das heißt. Das heißt, man hat sozusagen ein Textzeichen, was man in einen Text einfach reinkopieren kann und hat dann entsprechend diese Logos mit, also die auch entsprechend dann für eine Lizenz stehen, als Bestandteil des Textes und nicht halt als Bild eingebunden, was die Sache wirklich was die Sache wieder ein bisschen abrundet, einfach, dass man das so reinschmeißt.
Was sie vor allen Dingen maschinenlesbar auch macht, ne?
Das auch noch, ganz genau.
Ja. Ja. Aber Creative Commons war sonst auch nicht faul und hat ein Tool zusammengebaut, was gerade in der Beta-Version erschienen ist, bei den CC Labs, was ich unglaublich cool finde, dass die so eine Art Spielplatz haben oder Sandkasten haben, wo sie sich genau mit solchen Dingen beschäftigen. Und wir haben ja einfach den Fall, dass es unglaublich viele Autoren wissenschaftlicher Literatur gibt, die ihre Rechte nun mal an Verlage abgetreten haben. In den letzten Jahren veröffentlicht haben und dann halt entsprechend ihrer Autorenvereinbarung den Verlagen die Nutzungsrechte übertragen haben. Von Creative Commons gibt es jetzt ein Tool, was du einsetzen kannst, um zu prüfen, wie und wann du aus diesen Vereinbarungen rauskommst. Nennt sich Termination of Transfer Tool. Also wie bekommst du oder wie kannst du die Übertragung deiner Nutzungsrechte wieder beenden, sodass du wieder selber entscheiden kannst, wie und wo und warum du das veröffentlichen und zur Verfügung stellen möchtest. Und das ist halt einfach tatsächlich jetzt mal neben der zur Verfügungstellung von freien Lizenzen, die man verwenden kann, die sozusagen dafür sorgen, dass jeder weiß, was kannst du mit dem Ursprung machen und wie kannst du es weiterverwenden, ist das jetzt ein Tool, was schon fast in die aktivistische Richtung geht. Na, also aktiv dahin zu den Leuten ein Werkzeug an die Hand zu geben, wo sie zumindest versuchen können, ihre Rechte wieder zu erlangen, um sie dann offen und anders wiederum zur Verfügung zu stellen. Finde ich großartig.
Super.
Okay. Und wir verlinken mal den Text dazu, was das so ein bisschen erklärt. Und ich glaube, ich habe auch irgendwo eine eine Videodokumentation darüber gesehen oder so eine Videodemo dazu gesehen. Aber man kann es tatsächlich auch ausprobieren. Also die Demo, die Beta-Demo ist öffentlich und kann man ausprobieren.
Sehr schön. Gut, dann gleiten wir gleich rüber in die nächste Kategorie Open Data, wobei es fast sogar noch ein bisschen weiter geht. Na gut, fangen wir mal damit an. Also Nature hat, nachdem es bei verschiedensten oder bei einigen von ihren Journalen das schon angesetzt hat, ich glaube bei Nature Cell Biology und Nature Communications und ich glaube noch ein paar anderen Sachen, haben sie angefangen zu fordern, dass die Daten irgendwo abgelegt sind, also dass man wirklich drankommt. Das heißt, Teil dieser ganzen Abfrage ist es, wenn man da bei Nature mal submittet, muss man sich sozusagen durch verschiedenste Statements durchklicken und man muss dann halt auch sagen, wo die Daten, die man innerhalb dieser Studie erhoben hat, wo die abgelegt sind und wie man da drankommt. Also ganz klar sozusagen der Trigger, hier Open Data entsprechend zu pushen. Und das ist, das waren jetzt viele englische Sachen in einem Satz. Also es ist ganz, ganz klar die Motivation hier, in Richtung offene Daten etwas zu drängen und die Autoren ganz klar zu motivieren, sehr nett zu motivieren, hier entsprechend auch die Daten zugänglich zu machen. Das ist ein schöner Schritt. Und gut, Nature Publishing Group hat ja schon häufiger gezeigt, dass sie da doch relativ innovativ sind und auch diesen bereit sind, auch ihre doch sehr, sagen wir mal, starke Position auch dafür zu nutzen, diese Offenheit ein bisschen zu forcieren. Das finde ich von daher passt ins Konzept bei denen und sie werden es jetzt auch auf andere Journale ausrollen. Das haben sie, glaube ich, auf 12 verschiedene und dann wird es entsprechend, ja.
Ich meine, so ein bisschen natürlich auch aus der Natur heraus, dass sie, weil sie so eine Vorreiterrolle oder so eine Präsenz haben, sind sie natürlich auch angreifbar, ne? Wie man, wie man mit
Stem Cell Paper,
ganz genau, und Bohannon und sowas gesehen hat. Genau, ja. Klar, das ist so ein Stückchen sicherlich auch unter Druck, dass sie da was tun müssen. Aber ich finde, sie tun es mittlerweile in einem durchaus nachvollziehbaren und richtigen Ansatz.
Ja, ist glaubbar auch. Ja. Also wirklich so, dass man meint, okay, da sind wirklich Leute, die auch das nicht als Marketing-Gag sehen, wie bei anderen Publishern, zu denen wir auch noch heute kommen werden, sondern wo wirklich auch klar der Wille da ist, immer natürlich mit dem Verständnis auch, dass nicht alle Kräfte da in die Richtung wirken, aber deshalb das Ganze etwas, sagen wir mal, etwas langsamer kommt, aber hier ich nehme es Nature wirklich ab, dass sie da auch wirklich Wunsch haben, da die Offenheit zu verbessern, aber wie du selber sagst, auch im Eigeninteresse, dass sie ganz klar sagen können, nee, wir nehmen das wirklich nur an, wenn wir wissen, man kommt an die Daten, damit man eben halt da weniger Schindluder treiben kann.
Ja.
Also, ja. Gut, nö, das ist nett, auch in die Richtung, das ist mehr allerdings ein Teil aus den News-Section von Nature, wo sie entsprechend sagen, ich glaube, da schauen sich das eine Journal an, das Journal of American Statistical Association, und da geht es halt darum, dass die meines Erachtens hier die Open Source letztendlich durchsetzen wollen und halt entsprechend dafür sorgen, dass neben den Daten auch der Code entsprechend verfügbar gemacht wird. Das ist mehr so ein kleiner Artikel in die Richtung. Nicht bei sich selber bisher, aber auch da haben sie meines Erachtens auch immer schon gefordert, oder nicht immer gefordert, aber haben sie immer motiviert, das auch entsprechend offen zu legen. Gut, dann können wir weitergehen zur Kategorie Peer Review und Metrics. Mhm. Hast du noch was parat?
Jo, da gibt es eine ganze Latte an Sachen, die wir mal besprechen können. Was sehr erfreulich ist, kann man auf jeden Fall mal publik machen. Wer es nicht kennt, Open Air, das große, übergeordnete europäische Research Infrastructure Projekt, würde ich es mal nennen.
Ja.
Ist, ja, glaube ich, mehr an vielen Stellen mehr viel, als nur das, aber hoffentlich haben wir irgendwann mal einen Gast, der uns das mal genauer erklärt.
Genau.
Die haben ja einen Blog und ich kann wirklich bloß jedem empfehlen, und ich glaube, wir haben es auch schon ein paar Mal empfohlen, da sich mal den RSS-Feed zu holen, weil da erscheint mittlerweile wirklich in aller Regelmäßigkeit erscheinen da Blogposts, die in der Regel auch wirklich ausführlich und on-spot sind. Also das ist wirklich lesenswert. Und jetzt gibt es eine kleine Reihe und zwar zu Open Peer Review. Open Peer Review, und das werden wir gleich auch noch sehen, ist tatsächlich so ein Aspekt, der in den letzten Monaten wieder deutlich an Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Und jetzt setzt sich halt, ich glaube, die Artikel kommen im Großteil von Tony Ross Hellauer, der ist, glaube ich, Projektmanager bei OpenAir. Da kommen in aller Regelmäßigkeit jetzt einfach Blogposts, die sich speziell mit diesem Thema Open Peer Review auseinandersetzen. Und zwar in einer Art und Weise, dass sie sehr nachvollziehbar ist. Denn Tony hat angefangen mit einer sozusagen nicht mit einer Definition, sondern mal mit einem Aufschlag darüber, was gibt es denn eigentlich an Definitionen zu Open Peer Review. Und zwar auch mit dem Blick darauf, wo sind die Gemeinsamkeiten dieser Definition und wo sind die Unterschiede? Also gibt es tatsächlich Definitionen, die miteinander in Konkurrenz stehen, wo also Aspekte unterschiedlich bewertet, beleuchtet werden. Der zweite Teil, der jetzt aktuelle der Serie, ist jetzt am Anfang des Monats erschienen, wirft mal einen Blick darauf, was sind eigentlich die sieben Dinge, die sieben positiven Ergebnisse oder Effekte, die man sich von Open Peer Review eigentlich erwartet. Demnächst geht es dann halt weiter mit weiteren Einträgen. Und ich finde halt genau dass es nicht ein Blogpost ist, der versucht, alles zu erschlagen, sondern wirklich eine Reihe von Blogposts, die sehr mit einem sehr detaillierten Auge auf bestimmten Aspekten sitzen. Das lässt einem das Thema, glaube ich, deutlich besser erschließen als mit so einem übergeordneten, ich versuche mal alles in einem Artikel abzuhandeln. Hm. Und da kann ich einfach nur sagen, tut euch das an, lest da mit. Das ist, glaube ich, einfach vielversprechend, wenn man das Thema mal beleuchten will. Also.
Nee, ist eine super Übersicht auch. Also braucht sicher Zeit, aber es ist, denke ich, sehr lesenswert.
Ja. Und was er halt auch macht, ist, er gibt in jedem Artikel eine unfassbar ausführliche Liste an Referenzen. Also an Artikeln, die dazu erschienen sind, an Literatur, aus denen er zitiert hat oder auf die er sich bezieht. Und ich rede hier nicht von irgendwie 5 oder 10 Links, sondern ich rede hier von 30 Literaturverweisen oder sowas pro Blogpost. Das ist schon echt wirklich mit Substanz dahinter. Ja. Cool, an der Stelle also herzlichen Dank an Tony und tolle Arbeit.
Weiter so.
Ja.
Gut, wir hatten schon länger nicht mehr PJ vor der Flinte. Jetzt haben wir es mal wieder da. Oder hatten wir das sogar schon mal diskutiert? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Denn PJ hat jetzt ein neues Feature, würde ich es mal nennen. Und zwar gibt es die Möglichkeit zu schauen, es gibt die Möglichkeit, freiwillig Reviewer für einen Paper zu werden. Also normalerweise wird man ja vom Editor eingeladen, ein Paper zu peer-reviewen, aber so wie ich das hier sehe, haben sie jetzt noch die Option, also hier werden gewisse Paper gelistet, für die wohl noch Reviewer gesucht werden, und dann kann man sich da entsprechend melden. Das ist so mein Verständnis von der ganzen Sache. Mhm. Asked to review this manuscript, gibt es dann den Button drauf und dann kann man da entsprechend Review machen. Das ist eigentlich coole Sache. Also wo das gerade interessant ist, muss man sagen, für Leute, die vielleicht auch nicht so etabliert sind. Also sagen wir mal Jungwissenschaftler, die ganz gerne mal reviewen möchten, aber jetzt nicht unbedingt angesprochen werden von so einem Editor direkt. Und dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, sich da ein bisschen zu profilieren und einfach mal anzufangen.
Ja.
Gut, dann, wir haben immer die schöne Kombination, wir haben erst einmal PJ auf der einen Seite und dann, ja, dann kommt wieder die dunkle Seite der Macht. Also, ja, wie soll man jetzt anfangen? Es ist mal wieder Elsevier, die eine super tolle Idee haben. Es ist eine technische Innovation, es ist unglaublich und da muss man natürlich dann auch entsprechend die Credits einholen. Nein, es gibt einen wunderschönen Blog oder einen traurigen Blogpost von der Electronic Frontier Foundation, also EFF, zu einem Patent, was sich Elsevier eingereicht hat, und zwar zum Online Peer Review. Das heißt, die haben sich erdreistet, für sich zu claimen, für sich zu beanspruchen, dass sie das Online-Peer-Review erfunden haben. Hm. Man möchte sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Danke. Also es ist, ich bin sprachlos, wie ihr gerade merkt. Also ich weiß nicht, ich verstehe es einfach nicht, wie man das machen kann und sich dann auf der anderen Seite dann immer wieder versucht, dann auch irgendwie so in diese offene Ecke zu stellen und so. Nee, wirklich nicht.
Ich glaube, es gibt in der Kriegsführung so ein bisschen den Ansatz Shoot first. Ne? Sei der Erste, der schießt und entgeh der Gefahr, dass andere dich erwischen. Und ich glaube, bei LCW habe ich einfach immer das Gefühl, das ist so, versuchen wir es doch mal.
Ja, das ist by the way auch nicht unüblich. Also die ganze Tech-Industrie ist voller solcher Patente, genau, die nur gemacht wurden, um sich zu schützen. Die werden vielleicht gar nicht angewandt werden, nur man stellt den Fuß in die Tür nur für den Fall, dass halt jemand anderes meint, das auch zu nehmen. Und dann kann man auch wieder, okay, wenn du dieses Patent nicht anwendest oder nicht beanspruchst, dann setze ich auch das nicht in die Welt und so. Oder werde ich das nicht gegen dich verwenden. Das ist auch so ein bisschen, ja, eine Waffe natürlich, das stimmt wohl. Aber seriously, I mean, das kann doch nicht sein. Also vor allen Dingen, wer gibt den, also wer, wie ist das durchgerutscht? Also das ist doch nicht, dass die das als erstes irgendwie auf die Tanzfläche geschmissen haben und jetzt hier online Peer Review erfunden haben. Auch das gibt es natürlich auch wieder viele Beispiele in der Industrie, wo dann irgendwelche Sachen, die jahrzehntelang praktiziert wurden, dann irgendwie patentiert werden können. Es ist natürlich auch immer die Frage, wer sowas durchwinkt, aber es passt mal wieder leider wie die Faust aufs Auge und stellt diesen Konzern leider nicht im besten Lichte dar, meiner Meinung.
Ja. Es lässt einen zumindest so stark den Kopf wieder schütteln, dass es schwer ist, den nächsten Beitrag zu lesen.
Ja, stimmt. Wir haben im Vorfeld haben wir überlegt, wie in welcher Ordnung oder welcher Reihenfolge bringen wir diese beiden Artikel. Und wir geben Leuten eine Chance. Ne?
Genau, wir machen es total unpolitisch und gehen einfach nach, wann ist es eigentlich passiert und veröffentlicht worden.
Genau.
Dann müssen wir keine Gewichtung vornehmen.
Ja.
Denn tatsächlich gibt es von LCW auch mal positive Nachrichten. Und zwar auf demselben Thema.
Hört.
Bemerkenswerterweise. Denn LCW hat einen Artikel veröffentlicht, der sich darauf bezieht, dass sie mal, ich glaube, auf Basis einer Befragung sich mal angeguckt haben, wie eigentlich so Peer Review bei ihren Autorinnen, Autoren, Lektorinnen, Editors ankommt. Und ich glaube, sie haben sogar einen Pilot dafür durchgeführt. Und was sie am Ende festgestellt haben, ist, die Mehrzahl der Reviewers war ja tatsächlich positiv eingestellt gegenüber eines offenen Peer Reviews. Und sie kommen tatsächlich auch auf den Rückschluss, hey, das hat ja auch unglaublich gute Vorteile, nämlich, dass du deiner Review, die frei verfügbar ist, eine eigene DOI geben kannst, die du dann in deinem ORCID-Profile ja auch angeben kannst. Und das hätte ja tatsächlich auch Sichtbarkeitsvorteile. Und am Ende kommen sie halt zum Schluss, also sie werfen hier so klassisch Befragungsstyle mit Prozentzahlen um sich. Muss man mal gucken, ob das jetzt so wirklich aussagefähig oder aussagekräftig ist. Aber auf jeden Fall kommen sie zu dem Schluss, hey, den Piloten, den wir jetzt aufgesetzt haben, der läuft auch noch bis zum August 2017. Der sieht so aus, als würde er tatsächlich jetzt schon zu einem Erfolg führen oder ein Erfolg sein. Das heißt, wir werden auf Basis der positiven Ergebnisse, die wir so als Feedback bekommen, werden wir diesen Piloten auch noch aufbohren und ein bisschen größer ausrollen, als er ursprünglich geplant war. Es sieht also so aus, als hätte LCW das Thema Open Peer Review tatsächlich für sich erkannt als etwas, was ihn auch nutzen könnte.
nicht patentieren lassen bisher, aber gut.
Genau, jetzt ist natürlich die Frage, hey, es wäre nicht LCW, wenn sie nicht auch die das für sich nutzen, genau in diesem Sinne verstehen würden. Und dann ist es natürlich mit der Meldung davor bezüglich der Patentanmeldung alles Gute im Prinzip fast doch schon wieder verdampft. Aber hey, steht der Tropfen, hüllt den Stein.
Hoffen wir es mal, ja.
Ja. Ich kann es ja verstehen, wenn die grauen alten Elefanten unseres wissenschaftlichen Verlagswesens den Rüssel so tief in die Erde stoßen, in der Hoffnung auf neue Quellen zu treffen, die ihnen Einkommen generieren. Naja.
Machen wir was Netteres. Nächstes Thema.
Aber wenigstens gibt's, genau. Ich meine, der Effekt, den wir uns daraus erhoffen können, ist, dass andere Publisher einfach das aufgreifen im Sinne von, hey, wenn LCW das macht, dann können wir das vielleicht auch und vielleicht gibt es da tatsächlich was zu holen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob also die Argumentationskette an der Stelle die richtige ist, aber.
Wir auch noch nicht, aber wir unterstützen zumindest die Aktivität und heißen es gut. Und wir wollten damit auch zum Besten geben, wie es gibt auch, wir können auch positive Sachen über diese Leute sagen.
Absolut.
Über diesen Konzert. Ne? Das darf uns keiner unterstellen. Gut, dann rutschen wir eigentlich so in unsere letzte Kategorie rein, also die Kategorie an Sachen oder die Sachen, die wir sonst in keine andere Kategorie unterbringen. Und zum einen ist dann ja ein netter kleiner Post auf Medium von einem, ich glaube, der ist Ökologe, wenn ich mich da recht entsinne, aber letztendlich geht es nur darum, dass es so ein kleiner ein paar Paragraphen, warum man halt letztendlich Preprints nutzen sollte und ob man damit nicht sozusagen die normalen Publikationen ersetzen sollte. Der Titel lautet, sagen wir mal, sehr, sehr ketzerisch, Stop Submitting Papers, also hör auf, Papers einzureichen. Dann meint er bei klassischen Publishern, sondern einfach auf die Preprint-Server schmeißen und dann sollte das eigentlich auch fast schon reichen. Nur als kleiner Lesehinweis, wer das gerne möchte. Dann möchte ich auch noch hinweisen, es gibt von der DFG eine Ausschreibung, die vielleicht den geneigten Hörern interessieren könnte. Und zwar ist das eine Ausschreibung zur Nachhaltigkeit von Forschungssoftware, bei der es hauptsächlich halt Nutzbarmachung und Nachhaltigkeit von Forschungssoftware geht. Ah, jetzt habe ich es. Es geht darum, und ich kann das mal hier so zitieren, Ziel der Ausschreibung sind Aufbau und Erprobung von Infrastrukturen, um Forschungssoftware für einen größeren Anwenderkreis nutzbar zu machen und nachhaltig anzubieten. Das Vorhaben soll als Best-Practice-Beispiele eine positive Signalwirkung für die wissenschaftliche Softwareentwicklung und für die Infrastruktureinrichtung haben. Also wer da letztendlich Ideen hat, wie man sozusagen wissenschaftliche Software besser aufbereiten kann, speichern kann, zugänglich machen kann, der kann hier Kohle abstauben, also kann hier sozusagen Förderung erhalten und Absichtserklärung muss man bis zum 1. Februar einreichen, dann bis zum 4. April sind dann die Deadlines. Es ist dann noch ein bisschen Zeit hin, wer da Interesse hat, kann sich da ja mal durchlesen, einbringen. Dann, das ist, glaube ich, heute, glaube ich, sogar erst in der E-Mail-Box hineingeflattert. Und zwar das The Winover joins Authoria. Wir erinnern uns, Authoria ist, wie soll man es bezeichnen, eigentlich eine Plattform zum Schreiben von Publikationen in einer kollaborativen Art und Weise. Und The Winover ist, was ist The Winover? Man möchte es eigentlich fast als Publisher sehen oder als Publishing-Plattform, wo ja. Man halt relativ kostengünstig, sagen wir, also wissenschaftliche Blogpost reinschmeißen kann und dann entsprechend auch eine DOI dafür bekommt. Das ist, denke ich, so der Mehrwert, der generiert wird. Und jetzt hat sozusagen Authoria hat Winover übernommen und passt, kann man sich gut vorstellen, dass das eigentlich ein schöner Synergieeffekt entstehen kann aus der ganzen Sache.
Wo wir gerade bei Verkäufen sind, da wollte ich dich was fragen.
Ja, sag an.
Es steht ja jetzt schon länger fest, aber ich bin jetzt kürzlich wieder drauf gestoßen. Thomson Reuters verkauft ja Web of Science. Ja. Und Web of Science wird dann, ich glaube, ab 2017 tragfähig, für auch irgendwie so 3,5 Milliarden US-Dollar oder sowas. Und Web of Science wird in Zukunft bei so einem Venture Capital Riesen Onyx, die Onyx-Gruppe, bei einer der Firmen darunter, die Clarivate Analytics heißt, aufgelegt. Jetzt frage ich mich, was bedeutet das eigentlich für Web of Science? Hast du da irgendwie, weil alle, nee, die darüber geschrieben haben, und ich habe es gelesen bei Ulrich Herb, im Synoptica-Blog, haben zwar diese Meldung rausgesetzt, aber du liest eigentlich nirgendwo eine Einschätzung.
Ja, stimmt. Hätte ich jetzt auch keine parat, aber es motiviert mal wieder, die ganze Wikidata, Wikisite-Sache nochmal zu pushen, dass man da einfach jetzt mal eine ordentliche Alternative hat. Also unabhängig davon, wem das Ding gehört, aber das klingt jetzt nicht auch mit Leuten, die super Interesse in Wissenschaft haben, für mich irgendwie. Ja? Also das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie, die Interessenlage ist hier doch wahrscheinlich etwas anders, und was das im Endeffekt für die Leute heißt und wie sie das ändern und was da geändert werden kann und wie das monetarisiert werden kann und ob das jetzt dann negative Effekte auf den Wissenschaftler eigentlich hat, ist, finde ich, ganz schwer einschätzbar, weil ich jetzt auch diese Firma gar nicht kenne und derartige Sachen. Also es ist schwierig, da überhaupt jetzt zu extrapolieren, was da hinten rausfällt. Aber ist das einfach mal wieder ein guter Punkt, eigentlich zu sagen, eigentlich brauchen wir diese Clowns gar nicht. Eigentlich könnten wir das doch selber besser machen. Und da ist halt Wikisite natürlich eine bisher die interessanteste Lösung, meiner Meinung nach.
Also, wenn man sich das anguckt, allein vom Namen, ne? Clarivate Analytics, das hat doch so ein Geschmäckle wie LSW kauft Mendeley, um an die Daten ranzukommen. Datenhandel.
Ich habe gerade noch mal geschaut, es gab ja diesen Artikel in Nature dazu, und ich glaube, die hatten sogar ein bisschen Bewertung gemacht. Ich nur dieses Zitat hier, they are cash cows. Ich habe es jetzt aus dem Kontext gerissen, von daher mögen mir das verzeiht werden, wenn das jetzt hier irgendwie falsch aufgenommen wird. Also ich denke, auch die sagen sogar hier, das könnte doch eher sein, das ist mehr so als zum Geldmachen gemacht wurde. Gut, klar, Zugriff auf Daten ist natürlich auch immer nett bei solchen Sachen. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite, das Praktische ist, man hat ja vielleicht, müsste daran auch sein, eigentlich gleich einen Riesenfundus an E-Mail von Wissenschaftlern, die in einer Institution sitzen, die irgendwie Geld haben, ne, von einer gewissen Weise.
Ja, klar.
Nur so ein ganz triviales Ding. Also wenn bald das Spam-Aufkommen bei uns erhöht wird, dann wäre das eine Möglichkeit, wo das herkommt. Also jetzt böse Unterstellung natürlich. Ja. Ne? Also das ist jetzt hier keine Beweise, gar nichts. Aber das sind so Sachen, wie kann man das jetzt monetarisieren?
Ne? Ich meine, man muss sich ja nur mal vor Augen halten. Web of Science ist, glaube ich, eine der beiden, neben Scopus, wenn es mich nicht täuscht, eine der beiden am längsten existierenden Zitationsdatenbanken. Die haben also Daten in Hülle und Fülle über die letzten Jahre, die genau das erlauben, nämlich abzulesen, welche Wissenschaftler und damit auch natürlich welche wissenschaftlichen Organisationen Paper produzieren, am meisten zitiert werden und daraus Rückschlüsse ziehen können, die man natürlich auch verwerten kann. Also es wäre jetzt ein einfaches, dass Onyx dann sagt, okay, ihr guckt euch mal an, was wir da eigentlich machen können, wer sind eigentlich die attraktivsten Leute, die man daraus generieren kann und wie können wir denen andere Services anbieten. Also das geht schon. Und die Daten weiterverkaufen geht sowieso immer.
Ja. Was ja. Gut, nee, aber ein guter Punkt, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das stimmt wohl. Ja.
Also, Leute. Wikisite und Wikidata.
Wikisite, Wikidata und ich glaube, es gibt noch ein paar andere, OpenSite und solche Sachen. Bitte da irgendwie Energie reinstecken, mithelfen, dass das bald einfach nicht mehr nötig ist, und dann können sie auf den Dingern rumhocken und sonst was damit machen, aber wir brauchen die nicht. Ja. Ja, dann sind wir eigentlich fast am Ende. Ich habe noch eine kleine Buchempfehlung zu machen, und das ist How to be a Modern Scientist. Das ist, ich vergesse den Namen immer wieder, obwohl er, Jeffrey Lee, ganz genau, der ist super aktiv, der hat verschiedene MOOCs hat er gemacht und twittert ganz aktiv, und ich kenne ihn auch sozusagen fachlich, sozusagen von der Seite, dass er auch viele R-Libraries schreibt, die relativ gut an Biokontakte aufgenommen sind und da viel an viel viel genutzt werden. Also das ist ein ganz gutes Buch. Also wenn jemand sozusagen schreiben kann, How to be a modern scientist, dann ist es er. Der ist einfach sehr aktiv, hat seinen Code online, all solche Späße. Und in diesem Buch, was by the way auch meines Erachtens unter CC BY irgendwo verfügbar ist, oder zumindest ist das, glaube ich, so verfügbar. Ja. Ich glaube, $10 oder sowas knapp habe ich da
genau, bei Leanpub
in den Hut geschmissen. Genau, bei Leanpub. Und ich glaube, das Geld geht sogar noch an, glaube ich, Data Carpentry oder eins von den Carpentries war es im Endeffekt. Ich schaue gerade mal nach hier. Ja, genau, Data Carpentry. Mhm. Also ist alles in bester Ordnung hier. Und das ist ein ganz schönes Buch. Also von irgendwie, wie kommuniziere ich besser und wie schreibe ich Paper und Career Planning und ganz solche Späße. Das ist, denke ich, so ein sehr schönes Ding. Ich habe es noch nicht in Gänze durchgelesen, aber das, was ich gelesen habe, fand ich ganz, ganz cool. Also passt ins Konzept. Es ist einfach, also man kann, wenn man sozusagen noch nicht viel von ihm kennt, kann man einfach mal seine Blogposts lesen und was er so macht. Das ist eigentlich immer ganz nett und das Buch ist entsprechend gut. Es hat mich sogar so weit inspiriert, dass wir gestern unser WUPSUP, also unser Würzburg Unseminars in Bioinformatics and Systems Biology, was ja sozusagen der Abklatsch ist der Heidelberg Unseminars in Bioinformatics. Man erinnert sich an, welche Folge ist es mit Aiden?
28, glaube ich.
Wir hatten ja sozusagen zwei, eine in Deutsch und eine in Englisch mit Aiden Butt. Also wer nicht weiß, was so ein Seminar ist, kann das sich nochmal anhören. Auf jeden Fall haben wir da gestern drüber gesprochen. Ich habe dann so ein bisschen den Teufelsadvokaten gespielt und gesagt, eigentlich verschwende ich nur meine Zeit, allein schon mit euch hier zu sein und auch so zu twittern und meine Sachen auf GitHub zu schmeißen. Eigentlich bringt mir das nichts und ich sollte mich eigentlich in mein stilles Kämmerlein verziehen, da meine Wissenschaft machen und Papers rauspfeifen, damit ich dann irgendwann mal irgendwie toller Professor werde oder so oder eine Festanstellung bekomme, was auch immer. Und sozusagen die anhand dessen haben wir uns mal so eigentlich mal durchexerziert, was ist denn eigentlich ein moderner Wissenschaftler, was braucht man da und wie hilft es uns auch, unsere akademische Fitness zu erhöhen. Also Fitness im Sinne von, also angepasst, erfolgreich sein, Sachen machen, ist natürlich immer die Frage, wie definiert man erfolgreich? Sind es meine Fundings, die ich damit reinziehe? Sind es meine Paper, die ich habe? Oder, wenn man es biologisch sieht, ist es sozusagen die Informationen, die ich weitergebe, wie viele Nachkommen habe ich? Also wie viele akademische Nachkommen im Sinne von PhDs, Postdocs und Master und allgemein Leute gebe ich meine Ideen sozusagen weiter? Ne? Das ist sozusagen jetzt die Frage. Das haben wir auch nicht jetzt endgültig gelöst, aber es ist, denke ich, einfach nur so als kleines Überlegen zu sehen. Man muss natürlich auch vor Augen halten. Man kann auch als Wissenschaftler, wenn man sagt, okay, ich will jetzt viel tweeten, solche Sachen, kann man auch untergehen, kann man sich auch verlieren und man muss da sicher die Balance finden. Und das ist wahrscheinlich auch eine der Hauptfähigkeiten, richtig zu kommunizieren, aber auch richtig zu filtern und zu sagen, jetzt muss ich mich auf das konzentrieren und das beiseite liegen lassen. Aber ich denke, durch diese neueren Techniken, letztendlich also alles, was hier, wenn man so möchte, durch das Internet eigentlich machbar wurde, dieser schnelle Informationsaustausch und dann vielleicht noch zusätzlich durch offene Lizenzen und sowas, das ist sehr hilfreich. Aber man muss natürlich auch gucken, dass man diese Tools handhaben kann und dass das auch wirklich für einen selber was nützt. Und natürlich ist es natürlich immer so ein Wandel und ich glaube, ich habe es auch schon x-mal hier zitiert, Fortschritt geschieht mit Beerdigungen, wie es Max Planck mal gesagt hat, soll heißen, wenn man sich irgendwie etablieren will, muss man natürlich gucken, es gibt ja irgendwelche grauen Eminenzen, die einem irgendwie mal die Position anbieten oder nicht und die gucken halt nicht unbedingt drauf, was man getweetet hat, sondern mehr so auf andere Faktoren und aber auch da sieht man einen gewissen Wandel, es haben immer die Leute, die auch, sagen wir, immer mehr Leute, die auch den Gesamtblick vielleicht haben, kommen in Position, dass sie da mitentscheiden können. Von daher, es gibt, ich kann jetzt hier sozusagen kein finales Statement machen, es sind mehr diese verschiedenen Facetten, die man da einfach im Hinterkopf behalten sollte. Und dieses Buch, vielleicht nochmal so, zurückzukommen, ist, denke ich, ein schönes Handbuch, wenn man mal sagen will, okay, wie kann ich denn auch besser werden, wie kann ich das noch besser machen? Und der Jeff Leake ist ja eigentlich damit sehr erfolgreich gewesen. Das ist der Associate Professor für Biostatistik, ich glaube Onkologie, glaube ich, auch noch in John Hopkins. John Hopkins und ist, würde ich sagen, ein erfolgreiches Beispiel. Vielleicht ein anderes positives Beispiel ist der C. Titus Brown, ne, den wir auch schon häufiger hatten. Vielleicht auf deutscher Ebene Björn Brehms. Also, ja, nur jetzt mal sozusagen rein aus der akademischen Sicht sozusagen, wer hat sozusagen im akademischen Bereich nach oben geschafft, obwohl oder weil er sozusagen offen war. Ja, ja, das ist
schön, dass du sozusagen. Schön, dass du C. Titus Brown erwähnst, denn das ist heute tatsächlich der letzte Link, der kommt.
Ah.
Denn wer, und das geht sogar in dieselbe Richtung wie deine Buchempfehlung, wer C. Titus Brown kennt, der weiß, worum es bei ihm geht. Ja, ist durchaus schon seit langer Zeit unterwegs und ich finde immer, von ihm hört man nicht so unfassbar viel. Also er ist nicht jede Woche präsent, aber wenn du was hörst, dann ist es meistens sehr substanziell. Und er hat kürzlich mal wieder was auf seinem Blog veröffentlicht. Er wurde nämlich gefragt von irgendjemandem, hey, kannst du nicht mal bei mir in der Uni meinen Studenten erzählen, was eigentlich Open Science ist? Und das hat er zum Anlass genommen, einfach mal seine eigene Perspektive auf das Thema Open Science zusammenzuschreiben. Ja, so nach dem Motto, kann ich machen, aber eigentlich müsste ich mal hinterfragen, wie denn mein eigener Standpunkt da mittlerweile zu ist und was Open Science für mich bedeutet. Und das ist so typisch in dieser C. Titus Brown Manier einfach ein Blogpost geworden, der unfassbar gut herausschält, wo er eigentlich in diesem Open Science Feld steht und was er um sich herum sieht und beeinflusst und entstehen sieht. Und er schließt dann auch mit, wie müsste es seiner Ansicht nach eigentlich aussehen, also was ist sozusagen die Vision, die er für Open Science sieht. Und das kann ich nur empfehlen, weil das bringt einen immer wieder ein Stückchen weiter in der eigenen Argumentation, weil tatsächlich hätte ich immer, also die erste Reaktion, die ich habe, wenn mich jemand fragt, was ist denn eigentlich Open Science, da muss ich immer erst mal überlegen, von welcher Seite ich anfange. Und da finde ich einfach so eine Textkonglomerate immer hilfreich, weil das tatsächlich auch eine Struktur dir gibt, wie man sich dieses Thema für sich und andere erschließen kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn, lesenswert.
Ja. Ja. Lesebefehl, wie sagt man?
Genau.
Ja, jo. Gut, dann haben wir es auch wieder zügig durchgezogen.
Aber und, hier ist Rekordzeit, knapp über eine Stunde.
Für unsere normalen Zeiten, da werden sich jetzt, also da darf sich heute wirklich keiner beschweren, dass das zu lange gedauert hat. Also das wollen wir nur mal so hier in gewisse Richtungen schon mal sagen. Das möchte ich diesmal nicht hören.
Genau, das ist auf jeden Fall der Extremwert nach unten. Das ist nicht die Regel, denke ich.
Nee, genau, der untere Outlayer. Gut, dann würde ich sagen, packen wir es mal. Danke für das nette Gespräch, wie jedes Mal, Matthias.
Ja, ebenso, vielen Dank. Das nächste Mal dann hoffentlich in neuer noch einmal ganz kurz zurück.
Gerne.
Noch eine Minute. Weil, ich habe gerade was festgestellt.
Ja.
Wenn man diesen Artikel von C. Titus Brown aufruft und mal etwas im Text markiert, gibt es tatsächlich ein Annotate und ein Highlight.
Ah, ist das Hypothesis, ne? Nee, oder? Aber wie cool.
Nicht schlecht.
Awesome.
Das finde ich
gut. Ach, der macht einfach alles richtig.
Ja, genau. Genau, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Fiel mir bloß auf und dachte, das ist aber nett. Genau, das nächste Mal dann vielleicht hoffentlich unter neuer Domain. Im Zweifel mit dem Bericht, was gut oder auch nicht so gut gelaufen ist. Ansonsten vielen Dank fürs Mitmachen, Konrad, und vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.